Schönen guten Morgen zusammen. Da wird man so ein bisschen neidisch, wenn der Adam noch einzelne Rippen unterscheiden kann. An die Schulkinder. Noch eine Woche, dann sind Ferien. Das ist der Moment, auf den die allermeisten ganz sehnsüchtig warten. Eltern und Kinder. Es geht los in die Ferien. Wir starten direkt am ersten Ferienwochenende. Das heißt, bis dahin, eine Woche noch, ist eine Menge zu tun. Im Job richtig viel zu tun, reicht für 2 Wochen. Wir fahren mit dem Wohnwagen. Das heißt, ich muss im Wohnwagen noch einiges reparieren. Ich habe noch Dinge, die ich da intakt bringen muss. Es muss gepackt werden. Okay, stimmt nicht, das macht meine Frau. Alles Mögliche. Ich habe also eine riesige To-Do-Liste vor meinem Urlaub. Jetzt bin ich mir nicht sicher, sind wir als Familie komisch oder kennt ihr das auch? Urlaubsstress, Stress vor dem Urlaub. Ich habe eine Umfrage gelesen, dass das eine ganz bekannte Geschichte ist. Die Deutschen sind nämlich Europameister. Im Vorurlaubsstress. Es gibt eine Umfrage, 25% aller Deutschen fühlen sich vor ihrem Urlaub extrem gestresst. 40% fühlen sich gestresst. Jetzt haben wir ein Problem. Denn das kollidiert genau damit, was Urlaub eigentlich sein soll. Gleiche Umfrage. Was sind eure Motive für Urlaub? 60% sagen, Ruhe finden und den Alltag hinter sich lassen. Also für uns wird das so aussehen, wir werden nach einer Woche völlig erschöpft ins Auto fallen und irgendwann losfahren und die ersten Tage völlig platt sein. Ja, Motive für Urlaub. 30% der Leute sagen dann, ich möchte viel unternehmen, nur noch 30, ne? 60 wollen Ruhe. Und 13% sagen, sie wollen viel Sport treiben. Naja, ich meine, wenn es bis dahin mit der Strandfigur nicht geklappt hat, ich bleibe auf der 60%-Seite. Adam hat gerade einen mir ganz bekannten Spruch gesagt. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Einmal Handzeichen bitte. Wer kennt das so aus Kindheit oder von mir ist jetzt Familie, wer hört das häufig? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Klingt total preußisch, ne, oder westfälisch. Ursprünglich von Konfuzius, habe ich gelesen. Naja, ich bin da so ein bisschen skeptisch geworden. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und tatsächlich war meine Frage vor Beginn dieser Predigt, wie sieht das denn aus? Was für eine Idee hat denn Gott von Ruhe, von Arbeit und von dem Verhältnis miteinander? Dazu würde ich gern in verschiedene Bibelstellen mit euch hineinschauen und ich habe 3 kurze Punkte vorbereitet. Ich greife den ersten Punkt auf und damit knüpfe ich unmittelbar an das an, was wir eben schon aus der Genesis gehört haben. 1. Mose Kapitel 1, Verse 31 bis 2. Kapitel, Vers 3. Wir sind jetzt am 6. Schöpfungstag. Gott hat, wir wissen es jetzt in der Reihenfolge, Gott hat den Menschen geschaffen. Vers 31. Schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der 6. Tag war vergangen. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am 7. Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tag von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte und von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Wir haben im Anspiel gerade Adam und Eva gesehen und die waren so richtig im Stress. Gerade auf die Welt gekommen, so viel Tolles zu entdecken, so viel zu benennen, so viel zu tun. Ne? Erst die Kartoffeln kochen, dann den Unterstand bauen und die To-Do-Listen. Und was macht Gott? Was macht Gott in dieser Geschichte? Er bremst sie aus, ganz liebevoll, aber er bremst sie aus. Gott hat nämlich die Ruhe geschaffen als Teil der Schöpfung. Die Ruhe, die gehört von Anfang an Das finde ich so spannend an dieser Geschichte. Die gehört von Anfang an zu Gottes Schöpfungsplan. Die ist kein Luxus, kein Extra, sondern Gott hat die Ruhe von Anfang an in die Schöpfung mit hineingelegt. War er erschöpft? Brauchte er die Ruhe? Nein. Wir glauben an einen allmächtigen Gott. Er hätte die Ruhe nicht gebraucht, aber er setzt sie ein. Er heiligt, so steht es im Text, diesen Tag, und er ruht. Das ist das erste Mal, dass in der Bibel im Urtext das Wort Sabbat vorkommt. Da steht Schabbat, wenn diese Ruhe von Gott beschrieben wird. Gott stiftet also Ruhe. Kein Luxus. Nichts, was wir uns verdient haben müssen, sondern die Ruhe ist da. Sie ist Teil von Gottes Plan. Gott hat keine To-Do-Liste geführt mit Adam und Eva und hat gesagt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sondern Gott schenkt Ruhe und zwar ganz unverdient. Und dann muss ich mal korrigierend eingreifen an dieser Stelle. Aus der verdienten Ruhe wird die unverdiente Ruhe. Zu sphärisch. Ja, ich glaube, so ist besser. Aus der verdienten Ruhe wird die unverdiente Ruhe. Und gleichzeitig ändert Gott damit auch eine Priorität. Schaut mal hier. Das hier war der Rucksack von Tobi für die Arbeit. Den hat er ganz selbstverständlich vor die Ruhe gestellt. Ich stelle ihn jetzt dahinter. Diese unverdiente Ruhe, das ist die allererste Ruhe, die wir haben in der Schöpfung. Es gibt aber noch eine weitere Ruhe. Es gibt der Hebräerbrief nennt das die vollkommene Ruhe. Das hat auch was mit der ewigen Ruhe zu tun. Und wisst ihr was? Die ist genauso unverdient. Hebräer Kapitel 4, Verse 9 bis 10. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genau wie Gott ausruhte, als er alles geschaffen hatte. Es wartet noch eine Zeit vollkommener Ruhe. Da klingt so ein Motiv an von Friede mit Gott. Wir haben Ruhe in der Beziehung zu Gott. Da klingt auch an eine Ewigkeitsperspektive. Als Christen glauben wir, als Kinder Gottes glauben wir, dass Gott für uns ewiges Leben hat. Und auch das ist total unverdient. Wir glauben an einen Gott, der vollkommen ist, an einen Gott, in dessen Gegenwart keine Schuld, keine Sünde Bestand haben kann, sodass wir getrennt sind von Gott. Wir glauben daran, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat und dass dieser Sohn vollkommen war. Ohne Sünde, ohne Schuld. Und dieser Jesus ist ans Kreuz gegangen, ist dort gestorben, hat die Strafe bekommen, die eigentlich wir verdient hätten dafür, dass wir uns von Gott entfremdet haben, dass wir Schuld auf uns geladen haben. Und wenn wir an diesen Jesus glauben, an diesen Mann am Kreuz glauben, dann werden wir Kinder Gottes. Dann kriegen wir diesen Frieden mit Gott, diese ganz unverdiente Ruhe, die uns eine Tür aufmacht hin zur ewigen Ruhe. Ich mag das Wort von Jesus total gerne, wo er sagt, Matthäus Kapitel 11, Vers 28, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Das ist eine etwas modernere Übersetzung. Vielleicht kennen wir einen klassischeren Text, aber darum geht es. Ich will euch Ruhe geben. Als Kinder Gottes dürfen wir Ruhe, dürfen wir Frieden mit Gott haben. Zweiter Punkt. Also Ruhe ist unverdient. Zweiter Punkt. Liegen lassen, nicht mitnehmen. Wir haben gerade gehört, Ruhe ist etwas, was Gott in die Schöpfung eingewoben hat. Etwas, was von Anfang an Teil von Gottes Plan war und nicht etwas ist, was einfach so dazugekommen ist. So wie wir täglich schlafen müssen, so hat Gott uns einen Ruhetag in unser Leben gestellt. Wenn wir an den Ruhetag denken, für uns Christen, wenn wir an den Sonntag denken, dann fallen vielen von uns zuerst mal Verbote ein, was man am Sonntag alles nicht darf. Ich darf nicht laut sein, ich darf nicht Rasen mähen, ich darf nicht arbeiten und so weiter und so fort. Ich möchte überhaupt nicht darüber sprechen, was dieser Sonntag, als Sabbat ist. Das ist eine eigene Predigt wert. Ich möchte nicht darüber sprechen, ist das mit Jesus ein für alle Mal erledigt? Ist das ein religiöses Gebot oder nicht? Ist das eigentlich nicht der Samstag? Ist das eher der Sonntag? Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es um das Prinzip, was dahinter liegt, dass Gott einen Rhythmus in unser Leben legt. Und dass dieser Rhythmus für sich total viel Wert hat. Und das ist dieser Wechsel aus Arbeit und Ruhe. Das ist ein Stück weit der Herzschlag der Schöpfung, den Gott da reingelegt hat. Es gibt einen Wechsel von Arbeit und Ruhe. Wir springen von der Schöpfungsgeschichte auf den Berg Sinai. Gott gibt die 10 Gebote. Eine kurze Passage, 2. Mose 20, Verse 8 bis 11. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Du sollst keine Arbeit tun. Der Satz geht weiter. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht und so weiter. Du sollst keine Arbeit tun. 6 Tage arbeiten, am 7. Tag keine Arbeit tun. Das ist der Rhythmus. 6+1. Wenn man das so sagt, 6+1, finde ich, klingt das eher wie eine moderne Managementregel, als etwas, was man in den 10 Geboten vermuten würde. 6+1. Es gab in der Vergangenheit Versuche, von diesem Rhythmus 7-Tage-Woche, 7-Tag-Ruhe abzuweichen. Die sind aber alle gescheitert. In der Sowjetunion ist das bis zum Zweiten Weltkrieg mal versucht worden. Es ist alles gescheitert, weil das offensichtlich von Gott in die Schöpfung einprogrammiert ist. Habt ihr schon mal gefragt, warum Gott diesen freien Tag schenkt? Wenn ich an die Situation denke, in der die 10 Gebote sind oder stattfinden, gegeben werden, da haben wir ein Volk, das bis kurz vor diesen 10 Geboten als Sklavenvolk gelebt hat. Das gar nichts Größeres kannte als den wilden Pharao. Und die hatten sicherlich keinen freien Tag damals. Und diesem Sklavenvolk schenkt Gott einen freien Tag. Er macht damit deutlich, ihr seid keine Sklaven mehr. Ihr seid keine Sklaven mehr, sondern ihr dürft an diesem freien Tag euch ausruhen, Gemeinschaft genießen. Ich hoffe, wenn ich das auf heute beziehe, dass keiner von uns sich wirklich als Sklave seiner Arbeit fühlt. Hoffe ich. Was man nämlich sieht, was man in den Trends sieht, ist, dass Arbeit und Freizeit immer mehr ineinander übergehen. Die fließen so ineinander rein. Es gab früher so die klassische 5-Tage-Woche, wenn ich an meinen Papa denke, der ist morgens aus dem Haus gegangen, der ist nachmittags zurückgegangen und dann war Feierabend. Das erleben viele von uns gar nicht mehr. Was da stattfindet, so heißt es im Arbeitsrecht, ist eine Entgrenzung von Arbeit. Ich finde das Wort schön. Wir geben also freiwillig eine Grenze auf, die die Arbeit von der Freizeit unterscheidet. Und ihr merkt, ich gehe jetzt auch ein Stück weit von diesem Ruhetag, von diesem Sabbat weg. Ich gehe generell zu dem Konzept von Ruhe und dem Wechsel von Arbeit und Ruhe hin. In dieser Entgrenzung von Arbeit ist das so, dass der ein oder andere von uns, oder vielleicht auch viele von uns, na, durchaus mal ein bisschen Arbeit mit nach Hause nehmen. Ne? Letzte Woche vor dem Urlaub, da ist viel zu tun, vielleicht nimmt man mal was mit. Dienstliche E-Mails im Urlaub checken, na klar, das kann man mal eben. Erreichbar sein, wenn irgendwas ist, das kann man. Und wenn ich mir jetzt die vielen Leute vorstelle, die in der Pflege arbeiten oder sowas, die lachen eh darüber, Sonntag, Ruhetag, ne, das funktioniert bei vielen nicht. Viele, viele Dinge müssen laufen, ohne dass wirklich Platz für diese Ruhe für diesen freien Tag ist. In dem Augenblick, in dem wir versuchen, so unsere Arbeit mit in die Freizeit zu nehmen, machen wir eigentlich was ganz Verrücktes. Wir nehmen unsere Arbeit mit und versuchen tatsächlich oder geben damit freiwillig so unsere Ruhe auf. Ich erinnere mich da an eine Situation. Wir waren in Schweden vor einigen Jahren schon, mitten im tiefsten Wald in Schweden. Und die Schweden haben im tiefsten Wald noch eine Sache, perfekten Mobilfunk, ein perfektes Mobilfunknetz. Und aus einer Laune heraus, es gab noch nicht mal einen Anlass, dachte ich, ach, ich guck mal, was ich zu Hause verpasse und rufe meine dienstlichen E-Mails ab. Und mitten im Wald in Schweden, wunderschön, grün um uns herum, die Sonne scheint, wir wandern, beschwere ich mich bei meiner Frau über eine Reisekostenabrechnung und sage mal, das kann doch nicht sein, die haben mir das und das gestrichen. Ganz im Ernst, wie blöd kann man sein, oder? Wie blöd kann man sein? Wir sägen manchmal selber an dieser Freiheit, an dieser Ruhe und nehmen uns damit das weg, was Gott doch eigentlich als Rhythmus des Lebens gedacht hat. Deswegen muss ich auch da wieder was korrigieren. An alle Eltern mit schulpflichtigen Kindern. Ich weiß nicht, wie eure Kinder so drauf sind, vielleicht sind auch meine da besonders, aber ich kann total viel von denen an dieser Stelle lernen. Letzter Schultag, was passiert? Die Schultasche wird in die Ecke geschmissen. Was passiert am letzten Ferientag? Richtig, man entdeckt das verschimmelte Butterbrot, aber das meinte ich nicht. Da beginnt erstmal wieder die Auseinandersetzung damit, dass hier ab morgen wieder Schule losgeht. Das heißt, dieses Abschalten an, aus, das ist etwas, was wir Erwachsene manchmal gar nicht so gut können. Macht ihr das auch, wenn ihr so in den letzten Ferientagen oder am Wochenende seid, dass ihr euch schon mal Gedanken um den Montag macht? Oh, was muss ich denn jetzt machen? Oder dass man vielleicht der einen oder anderen Situation noch nachhängt, ach, was hätte ich da besser machen können? Dann ist das mit der Ruhe wie so ein Eiswürfel, der in warmes Wasser gelegt wird, der schmilzt langsam weg. Wenn wir Ruhe haben, wenn Gott Ruhe eingesetzt hat als Rhythmus, dann dürfen wir uns darauf verlassen, dass wir Arbeit auch sein lassen dürfen, dass es eine klare Trennung geben soll zwischen dem, was Ruhe ist und dem, was Arbeit ist. Und das bringt mich zu dem dritten und letzten Punkt. Wie erlebe ich denn meine Ruhe? Wie gehe ich mit meiner Ruhe um? Ich habe gelesen, dass die Pharisäer zu Jesu Zeiten der Überzeugung waren, das Volk Israel ist geschaffen worden, einzig aus dem Grund, den Sabbat zu halten. Das heißt, das Volk Gottes, dessen primäre Aufgabe war es, den Sabbat zu halten, Gott an diesem speziellen Tag völlig in den Mittelpunkt zu stellen und für ihn da zu sein. Und jetzt entdeckt man vielleicht, was daran so auf den Kopf drehend ist, wenn Jesus genau das spiegelt und sagt, so rum ist es nicht. Jesus rückt diese Vorstellung zurecht im Markus-Evangelium. Der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat und kann somit entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist. Also, Jesus spricht davon, natürlich kann ich am Sabbat Dinge tun. Ich kann, wortwörtlich, ich kann Gutes tun. Gott wollte einen Tag schaffen, an dem wir Ruhe haben. Einen Tag, wir haben es im Anspiel gesehen, an dem wir Zeit mit ihm verbringen können, in dem wir ruhen können, in dem wir aber auch auftanken können für das, was vor uns Licht. Also stellt sich die Frage, wie kann ich meine Ruhe positiv, wie kann ich meine Ruhe mit Gutem füllen? Jetzt haben wir eben gehört, Emily sagte das in der Moderation, was willst du in Ferien machen? Einfach, wie war die Formulierung? Abhängen, chillen, irgendwas in der Richtung. Einfach mal gar nichts tun. Ich habe eine interessante Sache über das menschliche Gehirn gelesen. Das mit dem gar nichts tun ist so eine Sache. Das können wir eigentlich gar nicht gut. Unser Gehirn, die Mediziner unter uns mögen mich korrigieren, arbeitet die ganze Zeit durch, ob wir konzentriert irgendwo dran arbeiten oder nicht. Wir verbrauchen mit unserem Gehirn die ganze Zeit ungefähr 20 Watt, wie so eine 20 Watt Glühbirne. Vielleicht kommt daher auch diese Redewendung mit dem helleren Licht und dem etwas dunkleren Licht. Ne? Weiß ich nicht, aber der eine strahlt ein bisschen heller, der andere ein bisschen dunkler, wie auch immer. Es sind und bleiben die gleiche Energie, ob wir sie tun oder nicht. Oder ob wir etwas tun oder nicht. Und so stellt sich die Frage, wie können wir denn diesen Sabbat sinnvoll füllen, ohne auf der anderen Seite vom Pferd herunterzufallen? Also vielleicht nicht nur in der Leere sitzen und warten, oh, bald geht's wieder los, aber natürlich auch nicht in Freizeitstress verfallen und zu überlegen, was kann ich mir jetzt alles tun? Ich stelle mir immer mehr die Frage, was baut mich auf? Was gibt mir Kraft für die Zeit, die vor mir liegt? Wie kann ich meine Zeit in einer Art verbringen, die Gott sich auch so vorgestellt hat. Sundays for Future. Das finde ich ist ein wunderschöne Bezeichnung, die bei uns hier in der Gemeinde eingeführt ist. Sundays for Future. Wir haben als Gemeinde die Möglichkeit, von Gott zu lernen, auf Gott zu hören und uns von ihm ganz positiv füllen zu lassen. Eine letzte Korrektur ist vorzunehmen.
Nicht einfach abhängen, sondern mit Gutem füllen.
Und jetzt seid ihr wieder dran. Ihr habt vor euch hoffentlich Kärtchen. Wenn nicht, gebt ihr gleich ein Handzeichen, dann kommen freundliche Leute und werden euch noch Kärtchen bringen. Ihr habt Kärtchen und ihr solltet, ich sehe gerade, ihr habt noch nicht Kärtchen, ihr bekommt Kärtchen, okay, ihr bekommt Kärtchen und dazu Stifte. Und ihr sollt auf diesen Kärtchen, da steht drauf Sundays for Future, ne, diese Anlehnung an den Klimaprotest, Fridays for Future, also Sonntage für die Zukunft. Und auf diesen Kärtchen dürft ihr auf der Rückseite, während jetzt gleich instrumental Musik läuft, dürft ihr in euch gehen und euch fragen, womit kann ich eigentlich Ruhe füllen? Wie kann ich Ruhe so gestalten, dass es nicht nur ein Abhängen, ein Hängenlassen ist, sondern dass ich tatsächlich Kraft tanke, dass ich Gegenwart Gottes erleben darf in dieser Zeit und mich ausrüsten lasse für den Tag der oder für die Zeit, die vor mir steht. Das gilt für den Urlaub, das gilt für den Sonntag. Wie kann ich meine Ruhe in Gottes Gegenwart füllen? Wenn ihr mit euren Kindern da seid, überlegt doch zusammen, was die Möglichkeit ist. Wenn ihr Freunde hier habt, macht es zusammen, macht es alleine. Es geht nicht um das Ziel, dass man diese Ruhe komplett kaputt macht. Nein, aber es geht darum, wenn ich an meine Ferienprojekte denke, was ich immer mal so in meinem Kopf habe, was ich denn gerne machen möchte, meist sind die Ferien vorbei und ich stelle in der Bilanz fest, oh, eigentlich habe ich nicht viel wirklich Gutes erlebt, was mich aufbaut, sondern viel, ja, abgehängt, viel Zeit einfach verbummelt. Und ich glaube, wenn wir sowas ein bisschen deutlicher vor uns haben, vielleicht haben wir die Möglichkeit, die Ferien, die jetzt anstehen, dafür zu nutzen. Während gleich Musik läuft, werden netterweise Jody und Susanne auf Flipcharts einfach mal so ein paar Ideen, die das Team hatte, hier hinschreiben. Lasst euch inspirieren. Vielleicht ist das ein oder andere dabei, mit dem ihr eure Zeit gerne verbringen möchtet. Fühlt euch frei, lasst euch inspirieren. Gott mit euch.